Herzlich willkommen zum Podcast Fehler 1. Ich bin Eckhard Jan und freue mich, dass Sie auch bei der 13. Folge wieder zuhören. Es geht um alltägliche Fehler, warum wir immer wieder Fehler machen und welche kleinen Auslöser manchmal katastrophale Auswirkungen haben können. In dieser Folge geht es um einen Fehler, der zum schwersten Zugunglück in der deutschen Nachkriegsgeschichte führte. Es geht um den Unfall in Eschede. Am 3. Juni 1998 kam es in Niedersachsen zum bisher schwersten Zugunglück in Deutschland mit über 100 Toten und nochmal so vielen Verletzten. Der ICE 884, genannt Wilhelm Konrad Röntgen, begann seine Fahrt am Morgen des 3. Juni 1998 planmäßig in München. Der Zug hält gegen 10.30 Uhr in Hannover ein letztes Mal. Als der ICE Hannover mit dem Ziel Hamburg verließ, waren etwa knapp 300 Menschen an Bord. Keine 30 Minuten später entgleiste der Zug bei einer Geschwindigkeit von über 200 Stundenkilometern. Die Zugteile brachen auseinander. Ein Teil des Zuges rammte den Pfeiler einer Betonbrücke. Durch die Wucht stürzte die Brücke ein und begrub weitere Teile des Zuges. Durch diesen abrupten Stopp schoben sich die Waggons zusammen wie eine Ziehharmonika. Für die Passagiere an Bord gab es kein Entrinnen. Es gilt noch heute als eines der schwersten Zugunglücke mit Hochgeschwindigkeitszügen weltweit. Doch was war passiert? Was hatte diese Katastrophe ausgelöst, die so viele Menschenleben kostete? Lassen Sie uns wieder gemeinsam die Fehlerkette analysieren und den Fehler 1 finden. 8 Jahre zuvor, im Sommer 1991, begann die Deutsche Bahn mit der Einführung des neu entwickelten ICE Express. Zumindest für den Bahnverkehr in Deutschland begann das Hochgeschwindigkeitszeitalter. Der Zug war ein Novum im Vergleich zu der alten Zugtechnik. Er wurde zum Inbegriff für hohe Geschwindigkeiten, kurze Reisezeiten und moderne Fahrzeugausstattung. Die Passagiere liebten den Komfort und auch die Deutsche Bahn war begeistert. Innerhalb von knapp 3 Jahren waren bereits 100 ICE in Betrieb und fast 67 Millionen Fahrgäste hatten der Bahn ein Umsatzwachstum von 42% beschert. Selbst Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder der Bahn nutzten die neuen ICEs viel und häufig. Auf einer dieser Fahrten bemerkte allerdings ein Vorstandsmitglied unangenehmes Dröhnen und Scheppern. Nach der Fahrt rief er sofort den damaligen Vorstandsvorsitzenden Heinz Dürr an und beschwerte sich lauthals über den mangelhaften Komfort. Außerdem war er besorgt, dass durch die Vibration Bauteile und auch Befestigungen beschädigt werden könnten. Er befürchtete, dass sich Kunden beschweren würden und forderte schnelle Abhilfe. Die erste Generation der ICE fuhren anfangs auf Vollrädern, Räder, die komplett aus Stahl bestanden. Bei großen Belastungen konnten sich solche Stahlräder allerdings verformen und eine Unwucht entstand. Das Bundesbahnzentralamt in Minden wusste bereits über die Probleme Bescheid. Bei hohen Geschwindigkeiten sorgten schon minimale Unwuchten für Schwingungen, die dann Vibration und damit auch unangenehmes Dröhnen verursachten. Und besonders im Speisewagen des ICE war das Problem hörbar. Das Geschirr schepperte und die Gläser klirrten. Das war nicht der Komfort, den sich die Bahn erhofft hatte. Als Alternative wollte die Bahn mit gummigefederten Rädern das Problem lösen. Anders als bei üblichen Vollrädern aus Stahl bestehen gummigefederte Räder aus 3 Komponenten. Die Radscheibe, Radreifen und dazwischen eine etwa 2 Zentimeter dicke Gummischicht als Pufferung. Die ersten Testfahrten waren erfolgreich und die Bahn rüstete nach und nach alle ICE-Waggons um. Angefangen natürlich beim Speisewagen, bis irgendwann auch die letzten Waggons mit den neuen gummigepufferten Rädern ausgerüstet waren. Das wurde später dem ICE 884 Wilhelm Konrad Röntgen zum Verhängnis. Durch diese neuen Räder konnte einerseits der Fahrkomfort deutlich verbessert werden. Andererseits allerdings erhöhte sich durch den 3-stufigen Aufbau der Räder auch das Risiko, dass eine dieser Schichten rissig wurde und ein Rad dabei brechen konnte. Nach dem Unglück in Eschede kam es später zu einem Strafprozess gegen 3 Ingenieure. Es stellte sich heraus, dass es bei der Bahn Unregelmäßigkeiten und auch Versäumnisse gegeben hatte. Die Kontrollen und Prüfungen dieser Räder wurden nicht so durchgeführt, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Außerdem hatte das Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit in Darmstadt schon 10 Jahre zuvor eine Untersuchung dazu veröffentlicht. Es war also schon Jahre vorher bekannt, dass Risse in den Radreifen möglich waren. Und dafür waren regelmäßige Kontrollen notwendig. Beim Strafprozess wurde insbesondere kritisiert, dass die Bahn ein, wie es hieß, vereinfachtes Prüfverfahren verwendete, mit denen sich die Haltbarkeit eines Rades gar nicht realistisch testen ließe. Und leider kam es am 3. Juni 1998 dann genau so. Bevor der Radreifen des Unglückszuges brach und ihn zum Entgleisen brachte, hatte sich ein Riss gebildet. Dieser Riss war vorher gar nicht erst entdeckt worden. Bereits 8 Wochen vor der Katastrophe hatten 2 Diagnosesysteme an Bord des ICE 884 mögliche Fehler am Radreifen angezeigt. Zwischen dem 11. April und 2. Juni 1998, also nur einen Tag vor dem Unfall, habe das System 8 Fehlermeldungen angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt wusste man bereits, dass die Unwucht des Reifens von 0,8 auf 1,1 mm gewachsen war. Fatalerweise wurde der Radsatz aber trotz anderslautender Arbeitsanweisung nicht gewechselt. Am schicksalshaften Mittwoch, den 3. Juni 1998, waren somit alle Vorzeichen gegeben. Die Fehlerkette hatte längst begonnen. Um 10.58 Uhr brach die weiche Eisenlegierung vom Rad. In Sekundenbruchteilen bohrte sich das Metallteil durch den Boden ins Innere des ICEs und verkeilte sich zwischen Sitzreihen und Gestell der Waggons. Das andere Ende des gebrochenen Metallringes hing an der Unterseite des Zuges und schlug bei einer Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern auf die Bodenschwellen. Die Überlebenden gaben später an, dass sie kurz vor dem Entgleisen bereits ein anhaltendes Rumpeln bemerkt hätten. Der Zugführer merkte davon nichts. Als der ICE etwa 1,5 Minuten später über eine Weiche fuhr, riss der gebrochene Radreifen einen Teil der Weiche aus den Schwellen. Der Waggon wurde von den Gleisen gehoben, während der hintere Zugteil durch eine zweite Weiche auf ein Nebengleis geführt wurde. Die Waggons standen sofort quer zu den Schienen und sprangen ebenfalls aus den Gleisen. Der Zug befand sich zu dem Zeitpunkt kurz vor einer Straßenbrücke und prallte mit voller Wucht gegen einen der Pfeiler. Die Brücke stürzte unmittelbar auf die Waggons und begrub die letzten Waggons des Zuges. 3,5 Sekunden nachdem die Brücke eingestürzt war, stand der ICE 884 still. Der Stolz der Deutschen Bahn war nur noch ein tödlicher Trümmerhaufen. Die Anwohner von Eschede wurden durch den Lärm aufgeschreckt und eilten sofort zu der Unfallstelle. Bereits 10 Minuten nach dem Unglück wurde Großalarm für alle Einsatzkräfte ausgelöst. Auch THW, also Technisches Hilfswerk, Bundesgrenzschutz, wie es damals noch hieß, und Deutsches Rotes Kreuz wurden alarmiert. Der Landkreis Celle löste Katastrophenalarm aus. Es lief ein verzweifelter Rettungseinsatz. Pausenlos brachten Rettungsfahrzeuge und Helikopter die vielen Schwerverletzten in sämtliche umliegenden Krankenhäuser. Teilweise wurden die Verletzten sogar bis nach Bayern geflogen. Sämtliche Notärzte aus dem Bereich Celle wurden angefordert. Zufälligerweise gab es an dem Tag einen Kongress in Hannover für Unfallchirurgen an der Medizinischen Hochschule. Auch sie eilten sofort ihren Kollegen zu Hilfe. Es war ein Bild des Grauens, wie Augenzeugen später berichteten. Mittlerweile waren über 1000 Ersthelfer und Rettungskräfte vor Ort. Die Wetterbedingungen dafür waren gut, es war tagsüber und damit hell, es war trocken, es gab auch ausreichend Platz, um beispielsweise mit schwerem Bergungsgerät sich zu den Verunglückten vorzukämpfen. Trotzdem gab es etwa für 1/3 aller Passagiere an Bord des ICEs keine Chance mehr. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Viele Angehörige verklagten anschließend die Deutsche Bahn. Auch die Staatsanwaltschaft eröffnete 4 Jahre nach dem Unfall einen Strafprozess, um zu klären, ob der Unfall hätte verhindert werden können. Angeklagt wurden, wie schon erwähnt, 3 Ingenieure wegen 101-facher fahrlässiger Tötung und 105-facher fahrlässiger Körperverletzung. Ein Anwalt der Nebenklage äußerte sich dazu wie folgt. Den Opfern geht es nicht in erster Linie um eine hohe Strafe für die Angeklagten. Es geht ihnen vielmehr darum, die Schuld der Bahn festzustellen. Denn die Bahn hat das bis heute nicht eingestanden. Im Prozess ging es fast ausschließlich um die Art und Weise, wie diese Radreifen gebaut waren und insbesondere, wie sie geprüft und auch gewartet wurden. Nach 8 Monaten und 50 Prozesstagen wurde aber das Verfahren eingestellt. Das Gericht wertete den Unfall nicht als aufklärbar. Das lag insbesondere daran, dass bei den Angeklagten keine schwere Schuld nachgewiesen werden konnte. Opfer und Angehörige waren erschüttert. Das gilt insbesondere für das Verhalten der Bahn, denn der damalige Vorstandsvorsitzende der Bahn fuhr noch am Abend des Unglücks nach Eschede. Es gab jedoch keinerlei Worte des Bedauerns oder der Entschuldigung. Und das auch 5 Jahre und auch 10 Jahre später, nicht zum Jahrestag des Unglücks. Keinerlei Entschuldigung. Die gab es erst 15 Jahre später. Bei einer Gedenkfeier im Jahr 2013 sagte der übernächste Vorstandsvorsitzende Rüdiger Grube wie folgt:
Wir wollen uns für das entstandene menschliche Leid bei Ihnen entschuldigen.
Sie fragen sich jetzt sicherlich, ob man das Unglück hätte verhindern können und was der Fehler 1 war. Interessanterweise räumte ein Vorstandsmitglied der Bahn später, viel später ein, dass es schon vor dem Unglück Radbrüche gegeben hätte. Diese hätten aber nur im Güterverkehr stattgefunden und waren deswegen scheinbar nicht relevant. Auch wurde bekannt, dass die Bahn intern überlegt hatte, ob die Radreifen eine elektronische Dauerkontrolle bekommen sollten. Diese Maßnahme ist aber nie umgesetzt worden. Übrigens, kurz nach dem Unglück von Eschede tauschte die Bahn alle gummigefederten Räder wieder durch Vollräder aus. Die Räder mit der Gummischicht kamen danach nie wieder zum Einsatz. Seither werden auf allen ICE-Typen eine andere Art der Federung eingesetzt. Mittlerweile enthalten sie alle luftgefederte Drehgestelle. Und siehe da, damit konnte man ebenfalls die wichtige Laufruhe für den Fahrkomfort sicherstellen. Ich bin davon überzeugt, dass ein frühzeitiges Erkennen des Fehler 1, nämlich der Radbrüche, und ein rechtzeitiges Unterbrechen der Fehlerkette das Unglück von Eschede verhindert hätte. Und damit kommen wir zum Ende dieser 13. Folge des Podcasts Fehler 1. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Folge wieder so lange zugehört haben und hoffe, dass wieder etwas Neues, Aufschlussreiches und Interessantes für Sie dabei war. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bleiben Sie sicher, stay safe und bis zum nächsten Mal.